Gewalt gegen kommunale Beschäftigte ist Realität.
Ob im Amt, im Bus oder auf der Straße. Der Deutsche Gewerkschaftsbund bietet Hilfe unter mensch.dgb.de oder direkt bei der Hilfe-Hotline 0800 116 0060.
Hallo und herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands, hier in unserem Podcast Kommunalperspektive. Ja Mensch, heute schon wieder der letzte Teil unserer Reihe, der dritte, die überfraktionelle Runde steht an. Für die letzten Folgen zu unserem Thema So gewinnen Sie Kommunalwahlen, da haben wir uns nun zwei Gäste eingeladen, ja, die wahrlich schon einige Wahlen gewonnen haben. Aber erst einmal die Frau, die in diesem Podcast sowieso immer ein Gewinn ist. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen, Rebecca Piron.
Hallo, sehr nett, Christian. Ja genau, wir haben heute, wenn wir dich auch mitzählen, einen Blick auf alle Arten kommunaler Wahlen, Landratswahlen, Bürgermeisterwahlen und auch Stadt- bzw. Gemeinderatswahlen.
Ja, das stimmt. Wo ich helfen kann, klar, berichte ich natürlich auch aus meiner inzwischen ja gut 18-jährigen Arbeit im Stadtrat. Fünfte Wahl war das jetzt immerhin schon. Und irgendwie wollten Leute mich bis jetzt zumindest immer wieder irgendwie dabei haben. Ich weiß gar nicht, warum. Trotzdem, mich interessieren viel mehr die Einblicke unserer Gäste. Und da wäre als erstes zu nennen Anita Schneider. Sie ist Landrätin im Kreis Gießen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ganz herzlich willkommen. Und ebenfalls heute bei uns ist der Oberbürgermeister von Wangen im Allgäu, Michael Lang. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Mit Ihnen würde ich dann auch direkt mal starten wollen. Sie haben sich in Ihrer ersten Wahl zum Oberbürgermeister, ich glaube 2001 war das schon, direkt im ersten Wahlgang gegen 6 Kandidaten durchsetzen können. Aber in Ihren letzten Wahlen hat sich dann niemand mehr neben Ihnen aufstellen lassen. Wie unterscheidet sich das denn, so ein Wahlkampf mit und ohne Gegenkandidaten? Macht man überhaupt noch Wahlkampf, wenn man keine Gegenkandidaten hat?
Also ich habe bei all meinen Wahlen immer mein Programm vorbereitet, wie wenn ich eine unbestimmte Zahl von Mitbewerbern hätte. Ich habe mich vorbereitet, wie bei der ersten Wahl, völlig losgelöst von der Konkurrenzsituation. Das war ich mir immer selbst schuldig und das ist man auch den Wählerinnen und Wählern schuldig, dass man sich ernsthaft bemüht, für sich wirbt und versucht zu überzeugen, so wie beim ersten Mal bei 7 Bewerbern, so auch bei der 4. Wiederwahl.
Frau Schneider, bei Landratswahlen kommt es ja noch deutlich seltener eigentlich vor, dass man ohne Gegenkandidaten antritt. Sie sind schon im Jahr 2010 ins Amt gekommen, als erste Landrätin übrigens in ganz Hessen damals. Ohne jede, und das hat mich schon erstaunt, weil das sehen wir selten, ohne jegliche vorherige kommunalpolitische Mandatserfahrung. Wie gewinnt man denn eine Direktwahl, wenn man überhaupt noch nicht bekannt ist vor Ort?
Naja, ganz so unbeleckt, wie sich das anhört, war ich tatsächlich nicht, weil ich war Büroleitung des Oberbürgermeisters von Gießen und natürlich immer im Hintergrund des Oberbürgermeisters in der Vorbereitung seiner Termine, aber auch ein Stück weit in Projektarbeit eingebunden. Das heißt, einigen Gießern war ich nicht vollkommen unbekannt. Ich habe auch als Referentin des Sozialdezernenten in Frankfurt gearbeitet und somit konnte ich vermitteln, dass ich sowohl Erfahrung für das Amt als auch Kompetenzen für das Amt mitbringe. Also nicht völlig unbeleckt, wie sich das so anhört, ohne kommunalpolitische Erfahrung. Das sind andere Erfahrungen, wenn man in der zweiten Reihe steht und dann plötzlich in die erste Reihe geschubst wird. Aber man nimmt dann doch ganz viel auch in der zweiten Reihe mit, was man eben dann tatsächlich, wenn man gewählt wird, im Amt dann auch umsetzen kann.
Ich hatte es ja schon so ein bisschen angekündigt, Christian, du kriegst heute so eine Doppelrolle zwischen Moderator und Experten. Wie ist es denn im Verhältnis zu so einer Direktwahl für den Stadtrat zu kandidieren? Da tritt man ja dann als Teil einer Partei oder auch Wählergemeinschaft an. Inwiefern ist das eine andere Art von Wahlkampf?
Ja, grundsätzlich ist natürlich bei einer Kommunalwahl es immer auch eine Personenwahl. Aber klar, man ist natürlich thematisch vor allem auch stärker an seine Liste gebunden. Man macht mit anderen zusammen, mit denen man Wahlkampf macht, natürlich so etwas wie ein Wahlprogramm. Also man kann nicht eins zu eins alles nur sagen, was man selber denn so will. Wobei
meistens sollte man sich auf diese Punkte dann auch wenigstens einigen. Der Vorteil ist irgendwo auf der einen Seite, man kann anders als beispielsweise Herr Lahn oder Frau Schneider das wahrscheinlich im Wahlkampf gemacht haben, Termine auch mal abgeben und sagen, also komm, das macht der Kollege. Also für mich wäre es damals vor fast 20 Jahren wahrscheinlich ein bisschen dämlich gewesen, beim Seniorenbeirat vorbeizuschauen. Da bin ich dann lieber zu Unternehmern gegangen oder damals auch, ich gerade mal 30 war, viel auch in der Schule und an Dienststellen. Das ist sicherlich der Unterschied. Man kann sich das so ein bisschen rauspicken, wo man sich vielleicht ganz wohl fühlt. Aber am Ende, und das haben wir jetzt gerade bei den Landtagswahlen, bei den Kommunalwahlen ja auch in Bayern gesehen, können die Wähler eben das trotzdem ein Hin und Her schieben, wie sie wollen. Ich habe zum Beispiel jetzt in Bayern gesehen, da wurde jemand von Listenplatz 2 in dem Ort auf die 28 durchgereicht und die 15 schaffte es auf der Liste dann auf die 3. Also anders gesagt, vor Gericht und bei Kommunalwahlen ist man einzig in Gottes Hand.
Ja, wobei das ja, glaube ich, auch nicht in jedem Bundesland gleich
ist. Es gibt noch Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen, aber genau. Stimmt.
Das ist meine Wahlerfahrung bei Kommunalwahlen. Das ist bei Ihnen ja ganz anders, Frau Schneider. Sie sind von Anfang an als Kandidatin der SPD angetreten und haben damit eine Partei in Ihrem Rücken. Wo Wahlkämpfe ja auch auf kommunaler Ebene zunehmend professioneller werden, würden Sie wahrscheinlich sagen, dass das generell ein Vorteil ist?
Eine Direktwahl, und das sind ja nun mal Direktwahlen, sind vor allen Dingen Persönlichkeitswahlen. Da spielen Parteien schon eine Rolle, was die Einordnung des Kandidaten betrifft. Also man will ja irgendwie mal so ungefähr wissen, wo ist der so unterwegs politisch. Aber es geht vor allen Dingen um eine Personenwahl. Und die wird auch nicht an politischen Programmen entlang gewonnen, sondern das ist vielmehr so das Thema auch von Sympathie, Vermittlung von Kompetenzen bis hin eben auch von Authentizität. Also wenn Sie versuchen, etwas vorzuspielen, dann werden die Wählerinnen und Wähler das sofort auch merken. Sondern ich glaube, bei einer Persönlichkeitswahl, so wie Direktwahlen sich auch verstehen, kommt es sehr auf die Person an und dass die Person auch erkennbar ist, dass man das Gefühl hat, man kann dieser Person vertrauen. Das meine ich auch mit Authentizität. Also nichts vorspielen, sondern einfach die Person sein, die man ist. Und damit natürlich auch Vertrauen wecken und, wenn es gelingt, eben auch noch viel Sympathie mitzunehmen bei den Wählerinnen und Wählern.
Jetzt gibt es neben der Politikerverdrossenheit, ist aus meiner Sicht die Parteiverdrossenheit irgendwie immer noch größer geworden. Herr Lang, vielleicht aus Ihrer Sicht, Sie sind parteiloser Bürgermeister, aber vor 24 Jahren, als Sie das erste Mal gemacht haben, war das noch vergleichsweise selten. Inzwischen haben wir, ich glaube, fast 40% der Bürgermeister in Deutschland, die parteilos sind. Was würden Sie sagen, gerade in einer jetzt, was ich das sagte, Parteiverdrossenheit, politischen, ja, polarisierten Zeit, ist das ein Vorteil oder wird so etwas doch immer wieder eher zum Problem?
Also ich glaube, das hängt immer auch so von den örtlichen Verhältnissen ab. Da gibt es, glaube ich, keine Antwort, die man leicht für jede Kommune übertragen kann. Auf alle Fälle, mir persönlich hat es immer geholfen, diese Parteilosigkeit, weil ich von Anfang an nie zu einem politischen Lager gehörte. Ich habe bei meiner ersten Wahl im Jahr 2001, ich habe hier kandidiert, ohne hier irgendjemanden zuvor gekannt zu haben. Ich war ein völlig unbeschriebenes Blatt. Wir waren 7 Bewerber. Und ich habe damals bei allen politischen Gruppierungen, bei der CDU, bei der SPD, bei den Grünen geworben, um Unterstützung geworben. Und ich habe auch aus allen politischen Lagern Unterstützungsunterschriften bekommen, weil ich so ein bisschen zeigen konnte, ich möchte gerne eine neutrale Instanz sein und versuche, mich so neutral wie möglich auch zu bewegen. Und es hat mir über 24 Jahre bis heute geholfen, dass es keine Regierung, keine Opposition gibt, sondern wir haben eine Gemeinschaft bei den Entscheidungen, mal alle dafür, mal alle dagegen, mal auch ein unterschiedliches Meinungsbild, aber keine Blockbildung nach Parteien. Und also mir persönlich hat es sehr geholfen, immer parteilos geblieben zu sein, aber da ist jede Region und jede Stadt auch so ein bisschen anders, aber mir persönlich hat es sehr geholfen.
Frau Schneider, was würden Sie denn sagen im Verhältnis dazu, Ihre Erfahrung als Kommunalpolitikerin, die zu einer Partei gehört, kann das auch problematisch sein, wenn man eben nicht so flexibel ist an dieser Stelle?
Nein. Nein, tatsächlich nicht. Also ich mache die Erfahrung jetzt bei Wahlen nicht unbedingt, aber Wahlzeiten gehen ja auch vorbei. Ich mache die Erfahrung, dass Bürgerinnen und Bürger oft gar nicht wissen, welcher Partei ich angehöre. Und das liegt einfach auch so ein bisschen an meinem Stil, dass es mir wichtig ist, für alle ansprechbar zu sein. Also ich mache da jetzt auch keine Unterschiede zwischen Parteien. Mir ist das Netzwerken wichtig. Mir ist der mir ist sozusagen auch die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt, mit den Vereinen sehr wichtig. Und da spielt die Parteizugehörigkeit auch für viele gar keine Rolle. Also das heißt, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, dann komme ich nicht als SPD-Politikerin, sondern komme ich als Landrätin. Als Landrätin des Landkreises Gießen. Und deshalb ist das eher so eine Momentaufnahme bei den Wahlen. Klar, ne? Da gibt es die Kandidatin der SPD, da gibt es den Kandidat, Kandidatin der CDU und der Grünen. So war es bei der letzten Wahl. Und ja, dann ist natürlich die Parteizugehörigkeit, spielt dann schon eine kleine Rolle, wobei das bei mir jetzt in der dritten Wahl auch nicht mehr unbedingt die Rolle gespielt hat, weil die haben mich als Landrätin gewählt mit der Erfahrung dessen, die sie mit mir hatten, ja, also die sie über die ganzen Jahre auch gewonnen haben. Da spielte die Parteizugehörigkeit, glaube ich, auch nicht mehr die entscheidende Rolle. Und das ist, glaube ich, einfach eine Frage auch der Amtsführung. Ich habe immer gesagt, ich bin für alle Bürgerinnen und Bürger da. Ich übernehme die Verantwortung sozusagen für alle. Ich werde nie separieren und auch immer versuchen, Interessen zueinander zu bekommen, wie es ja eben auch gerade beschrieben worden ist von Oberbürgermeister Lang. Das ist wichtig, dass man eben auch versucht, immer da auch so ein Stück weit zu moderieren und Interessen beieinander zu bekommen, weil man will ja was umsetzen. Wir wollen uns ja nicht blockieren lassen. Wir wollen ja was umsetzen. Und deswegen ist so dieses Miteinander, und das geht auch über Parteigrenzen hinaus, gerade in der Kommunalpolitik. Deswegen sage ich immer, das ist die Königsdisziplin, weil da viel mehr geht als in Landtagen und Bundestagen. Und das würde ich sagen, nee, die Parteizugehörigkeit hat jetzt bei mir nie die große Rolle gespielt. Und ich bin auch sehr froh darüber, weil das war nie mein Antritt.
Herr Lang hat die ganze Zeit sehr heftig nahe schon schon genickt. Ich würde auch behaupten, Sie, Frau Schneider, das sagt, ich glaube, unabhängig von der Partei geht es ja vielmehr darum, schaffe ich es als bürgernah und als präsent letztendlich vor Ort zu gelten. Und das, Herr Lang, muss man Ihnen lassen, das haben Sie sich ja ganz hart offenbar auch aufgebaut. Wie machen Sie denn das? Gibt es Formate, gibt es Begegnungen, wo Sie sagen, die sind besonders wichtig, um Bürger zu zeigen, dass sie eben für sie da sind, um eben diese Bürgernähe zu hinzubekommen?
Also wir hatten im Jahre 2024, jetzt vor 2 Jahren, in Wangen die Landesgartenschau Baden-Württemberg. Diese Landesgartenschau, die habe ich vorbereitet seit dem Jahre 2010. Und schon im Jahre 2015, also 9 Jahre vor der eigentlichen Veranstaltung, habe ich damit begonnen, alle 6 Wochen Begehungen zu machen mit der Bevölkerung, sogenannte Bürgerspaziergänge, um die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mitzunehmen. Und da sind über die ganzen Jahre, über 9 Jahre hinweg, jedes Mal so zwischen 100 und 300 Leute mitgelaufen, um direkt mit mir zu diskutieren und zu hören, was wir gerade machen, was gerade diskutiert wird, was ist strittig, was ist offen, was ist Konsens. Den Menschen so ganz niederschwellig und freundlich zu begegnen. Ich glaube, das ist der Schlüssel für alles. Ich gehe zu Fuß zur Arbeit und nicht zu glauben, was man so alles auf der Straße erfährt, wenn die Menschen erkennen, man möchte für sie auch ansprechbar sein. Und man darf einen ansprechen, auch am Wochenende, auch am Abend, auch zu jeder Zeit. Und das hilft so, die Verbindung zur Bevölkerung zu wahren. Und diese Verbindung das kontinuierlich auch zu schützen und auch auszubauen, ist, glaube ich, die ganz wichtige Grundlage für erfolgreiche Wiederwahlen.
Mhm. Immer ansprechbar sein, ist also schon mal ein Schlüssel. Wenn man jetzt so die heiße Phase anguckt vom Wahlkampf, Frau Schneider, es gibt ja so ein paar verschiedene Kanäle, auf denen man immer die Bürgerinnen und Bürger erreicht, Haustürwahlkämpfe, Plakatkampagnen, Social Media. Was ist denn Ihre Erfahrung, was da den größten Einfluss nehmen kann auf Wahlentscheidungen, beziehungsweise wo haben Sie das Gefühl, dass Sie da am meisten Menschen erreichen können?
Ja, ich habe ja drei Wahlkämpfe absolviert und ich muss Ihnen sagen, 2009, mein erster Wahlkampf, verzichtete sowohl auf Hausbesuche als eben auch auf Social Media. Das war damals noch gar nicht so die Wahl, sage ich mal. Das war noch nicht eigentlich so, dass man jetzt dachte, man müsste auf Schritt und Tritt ein Video irgendwie posten. Das gab's so gar nicht. Plakatkampagnen in dem Sinne ja auch nicht. Da wurden 6 Wochen vorher die Plakate gehängt. So. Was ich gemacht habe und was ich auch in anderen Wahlkämpfen, in den 2 folgenden Wahlkämpfen gemacht habe, das war tatsächlich auch nah an den Wählerinnen und Wählern zu sein. Ich hatte zum Beispiel im ersten Wahlkampf eine Kampagne, ich habe in jedem Ort des Landkreises einen Apfelbaum gepflanzt. Und erst dachte ich, ob das mal so klappt und ob das so mit meinen Ideen, die ich dabei hatte, so in Einklang zu bringen ist. Und es war jedes Mal ein Ereignis. Es war immer ein anderes Ereignis, aber es war jedes Mal ein Ereignis. Und da fing eigentlich auch das Netzwerken an. Ich habe die Obst- und Gartenbauvereine kennengelernt. Die fanden das natürlich super, dass jemand das Thema Streuobstwiesen aufgerufen hat. Die fanden das natürlich auch super, dass man irgendwie den Apfelbaum auch mit Zukunft verbunden hat, mit den vielen Früchten. Und ich bekomme heute noch manchmal Apfelchili vorbeigebracht oder Äpfel. Und dann heißt das, wissen Sie noch damals, das ist von Ihrem Apfelbaum. Und das war eine sehr schöne Kampagne, weil sie auch sehr sympathisch war. Und weil es eben möglich war, über diese Kampagne auch Themen tatsächlich auch anzusprechen und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu thematisieren. Also ganz anders, gar nicht über Social Media, sondern richtig vor Ort und immer auch mit vielen Menschen vor Ort. Da waren teilweise ganz viele Sportvereine, die Obst- und Gartenbauvereine und die haben dann auch wiederum welche eingeladen. Also so ein bisschen schon das erste Netzwerken, was da angefangen hat. Und das war, glaube ich, etwas, was viel Sympathie auch geweckt hat, einfach vor Ort zu sein und mit einer schönen Geste auch vor Ort zu sein.
Herr Lang, wie halten Sie es? Apfelbäume pflanzen oder Netzwerken über soziale Medien? Oder ich sag's mal anders, TikTok-Tanz vielleicht, um im Wahlkampf zu punkten. Wäre sowas für Sie denkbar?
Also, da bin ich sicher nicht der Typ dazu. Bürgermeister, die tanzen, möchte niemand sehen. die Wahlen 2001 und die Wahlen 2025 unterscheiden sich in ganz grundlegend. 2001, da musste ich mich noch bekannt machen in dieser Stadt, wer bin ich und für was stehe ich. Bei einer vierten Wiederwahl 24 Jahre später braucht man niemanden mehr zu erklären, wer man ist. Das wissen die Leute. Da geht es dann bei den Veranstaltungen ganz stark darum, einfach auch von den Menschen aufzunehmen, was sind so ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle in dieser Zeit und was wünschen sie sich für die Zukunft. Es geht da weniger drum zu transportieren, was man selber möchte, weil das wissen die Leute nach 24 Jahren. Da kennt man einen dann so gut, dass man da eigentlich wenig drüber eigentlich berichten muss. Und es geht darum, von den Menschen zu erfahren, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Und das war, glaube ich, bei den Wiederwahlen so immer, glaube ich, auch der wichtige Schlüssel, die Menschen wahrzunehmen mit dem, was sie bewegt. Und da, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und da den Menschen die Chance zu bieten, dass man ansprechbar ist und das aufnimmt, mit niederschwelligen Angeboten, das ist etwas, was bei Folgewahlen, glaube ich, unheimlich hilft, bei der ersten Wahl in einer Stadt, wo man noch nicht keine Grundbekanntheit hat, da geht es darum, sich zu zeigen in jeder Hinsicht. Und da ist dann auch ganz gut, wenn man da einfach auch über die Homepage und über Instagram versucht, so die Themen auch zu transportieren und vor allem auch ganz sachlich zu zeigen, was benötigt eine Stadt für eine gute Zukunft. Ich hatte mir das damals 2001 ganz sauber erarbeitet, über Monate hinweg. Das ist eine handwerkliche Aufgabe, einfach alles zu sammeln, welche Aufgaben stehen in einer Stadt an und wie bringt man sie in eine gute Ordnung. Und das zu transportieren, ist eigentlich eine handwerkliche Aufgabe. Und wenn die Menschen sehen, dass man dieser handwerklichen Aufgabe da gut gerecht wird, hat man auch eine gute Chance, gewählt zu werden, wenn man auch sonst die Möglichkeit hat, bei den Menschen anzukommen.
Wichtige Tipps für den ersten Wahlkampf. Also, Christian, wenn du dich an deinen ersten Wahlkampf erinnerst, wie ist der abgelaufen? TikTok-Tänze waren da ja jetzt auch noch kein Ding.
Glücklicherweise nicht, dann hätte das hoffentlich niemals geklappt. Nein. Also ja, die ersten Wahlkämpfe waren ganz, ganz klassisch auch, weil mich auch hier keiner kannte. Ich lebte gerade 2 Jahre hier in dem Ort und wir haben es versucht, mit so ein paar Aktionen dann zu machen. Also ich habe beispielsweise mit dem Jugendclub zusammen so eine Veranstaltung gemacht, wo sich 2 Jugendliche, im Spaß natürlich, aber es wirkte, wie es uns ernst gewesen wäre, sich dort verprügelten und wir einfach mal sehen wollten, schreiten die Menschen ein. Also solche Dinge, mit dem haben wir letztendlich dann das Thema transportiert. Inzwischen muss ich sagen, im Laufe der Jahre habe ich mich von Social Media, zumindest was das angeht, komplett verabschiedet. Also mich gibt es zwar auf Facebook, auf Twitter und so weiter, aber nicht als Kommunalpolitiker. Das ist mir ehrlich gesagt irgendwann auch zu sehr auf den Senkel gegangen. Was wir jetzt mittlerweile machen, ist seit 2 Jahren ein WhatsApp-Kanal. Der funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Da stellen wir auch vor jeder Sitzung nochmal ein. Achtung, morgen ist der und der Ausschuss. Nach der Ausschusssitzung stellen wir immer einen kurzen Bericht mit den 2, 3 wichtigsten Themen ein. Das funktioniert tatsächlich auffallend gut. Ganz Neues machen jetzt 2 Fraktionskollegen, haben wir auch einen Podcast. Da habe ich gesagt, na, da bleibe ich mal erst raus. Und ich komme dann immer mal als Gast mit dazu. Nein, aber ansonsten, mittlerweile setze ich natürlich hier auch darauf, dass die Leute mich einfach kennen. Ich sag mal so, mein Mann nervt es ja regelmäßig, wenn wir einkaufen gehen. Das kennen aber die beiden anderen wahrscheinlich auch. Das kann halt schon mal ein bisschen länger dauern. So, ne? Dann haben wir die Fraktionssitzungen zum Beispiel, machen wir dann auch öffentlich. Und da sind, merke ich immer wieder, viele dankbar. Dann immer in der 2. Stunde auch, das kündigen wir über den WhatsApp-Kanal an, hören wir dann einfach zu. Und ich glaube, das ist so das Grundrezept. Das ist wichtiger, als selber zu reden.
Also eher ein Votum gegen Social Media. Herr Lang, Sie habe ich aber auf Instagram auf jeden Fall schon gesehen. Also Sie sind eher Social Media affin?
Also ich setze Instagram sehr gerne ein, aber weniger, um politische Themen zu bearbeiten, sondern mehr Dinge zu zeigen, die ich sehe. Ich versuche, wenn immer möglich, schöne Bilder zu zeigen. Schöne Bilder von Ereignissen, die ich erlebe, von baulichen Entwicklungen in der Stadt, damit die Menschen so ein bisschen eine Chance haben, daran einen Teil zu nehmen, was ich sehe, ohne darüber viel zu schreiben. Also ich versuche, möglichst wenig Politik über Instagram zu transportieren, sondern mehr die tatsächlichen Dinge, die so passieren. Am Wochenende hatten wir hier in Wangen so einen Ostereier Kunstmarkt hier im Wangener Rathaus. Da habe ich dann im Vorfeld so ein bisschen Dekoration hier im Rathaus gezeigt. Oder zur Landesgartenschau habe ich ganz viele Bilder immer gezeigt zu den baulichen Entwicklungen und zur Veranstaltung, die dann stattgefunden hat. Also weniger politische Inhalte, mehr so das Thema der Emotion zur Schönheit der Aufgaben, nämlich die schönen Seiten der kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten. Das versuche ich zu zeigen. Dabei zeige ich mich selbst relativ selten, sondern zeige mehr so die Inhalte, die ich so wahrnehme und die ich sehe und die wir auch vorantreiben. Aber ich nutze es sehr gerne und ich habe da auch über 6.000 Follower bei einer Instagram-Seite, die ich komplett selbst betreue. Ich verwende auch nur selbstgemachte Fotos, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und das gefällt den Leuten, und ich bitte immer dann auch drum, ich mag über Instagram keine politischen Diskussionen führen. Ich mag ein bisschen was zeigen, schöne Dinge. Die Diskussionen führe ich gerne auf der Straße und in Sitzungen, aber nicht über Instagram. Das finde ich so ein bisschen schade, wenn die politischen Diskussionen sich dorthin verlagern. Ich finde, da gehört es nicht hin. Instagram ist eine Seite für schöne Bilder. Und dafür nutze ich es sehr, sehr gerne.
Ja, ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum ich mich verabschiedet habe. Wir haben natürlich auch vom Ort, mit den Ortsteilen jeweils eigene Facebook-Gruppen. Da ist viel Politik drin. Und mein Eindruck ist eher, die Leute sind auch genervt. Oder es geht dann irgendwann, fängt es an, da zu pöbeln. Wo wir bei den nicht schönen Seiten der Kommunalpolitik sind, Frau Schneider, Stichwort Wahlbeteiligung. Bei Ihnen in Gießen, das habe ich mal nachgeschaut, lag sie damals 2021 im ersten Wahlgang noch bei 65%. Das ist super. Da war aber gleichzeitig Bundestagswahl. In der Stichwahl sind sie dann auf 37% noch in der Wahlbeteiligung gekommen. Wie verändert eigentlich die Wahlbeteiligung den Wahlkampf, und welche Möglichkeiten haben Sie im Wahlkampf gesehen, auch Nichtwähler trotzdem noch zu mobilisieren auf leider niedrigem Niveau?
Also generell ist es ja so, dass Direktwahlen an zu wenig Wahlbeteiligung leiden. Das ist ein grundsätzliches Phänomen. Das kann man irgendwie, glaube ich, so zusammenfassen, so dass wir von Anfang an eigentlich versucht haben, schon 2009 war nämlich Europawahl. Da wurde die Landratswahl mit der Europawahl zusammengelegt. Wir haben dann in 2014 auch eine Zusammenlegung gehabt mit Bürgermeisterwahlen. Das heißt, wir hatten hier so ein super Kommunalwahljahr, wo eben auch viele, ich glaube, in 5 oder 6 Gemeinden auch Bürgermeister gewählt wurden und Landratswahl war, um eins nämlich zu erreichen, die Wahlbeteiligung nach oben zu bekommen. Denn mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben. Denn eine hohe Wahlbeteiligung ist ein Teil oder ist quasi essentiell auch für eine Demokratie. Deswegen finde ich, muss man, wenn man weiß, Direktwahlen könnten schwierig werden, was Wahlbeteiligung betrifft, alles daran setzen, zu schauen, dass man sie attraktiver macht, indem man sie mit mehreren Wahlen verbindet. Jetzt hatten wir eine entsprechende Verbindung mit der Bundestagswahl. Das verändert natürlich ein bisschen auch eine Wahlkampfstrategie deshalb, weil man schauen muss, dass man zwischen den vielen Plakaten, die da hängen, überhaupt noch wahrgenommen wird. Das ist, wenn man jetzt kommunalpolitisch das macht, also verbindet das mit Bürgermeisterwahlen, Oberbürgermeisterwahlen und Landratswahlen, ist das sehr viel einfacher, weil wir sind dann in der Kommunalpolitik unterwegs. Ist man aber mit einer Bundestagswahl zusammen unterwegs, verlagert sich natürlich das Interesse sehr schnell auch hin zur Bundestagswahl. Und der Wahlkampf wird entsprechend auch ein bisschen schwieriger, tatsächlich, was die Aufmerksamkeit betrifft, die man dann eben sich auch erarbeiten muss. Das verändert dann entsprechend auch Wahlkämpfe und man muss versuchen, eben auch Dinge gut miteinander zu verbinden, dass man eben auch Themen nochmal auf bundespolitischen Themen auch aufbauen kann, ne? Um zu sagen, das hat Auswirkungen auch auf unsere Kommunalpolitik. Also wir wissen ja alle, wir haben hier ein ganz großes Thema, das ist die finanzielle Situation der Kommunen. Und natürlich hat das auch etwas zu tun mit Bundes- und Landespolitik. Und solche Dinge dann auch nochmal zu thematisieren, kann natürlich eine Kommunalwahl auch nochmal ein Stück in den Vordergrund rücken, trotz Bundestagswahl. Was ich im Übrigen auch wichtig finde, dass man, ich meine, wir sind Teil der Länder. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass das vergessen wird. Ne? Der Föderalismus besteht ja eigentlich nicht aus 3, sondern nur aus 2 Ebenen. Das ist Bund und Land und die Kommunen sind Teil der Länder. Und das spüren wir, glaube ich, Kommunen nicht immer so, wenn ich das mal so sagen darf.
Herr Lang, ist das für Sie auch ein Thema in Ihren Wahlkämpfen, dass eben die Wahlbeteiligung doch häufig nicht so hoch ist bei den Direktwahlen in den Kommunen? Und haben Sie vielleicht das Gefühl, es sind bestimmte Gruppen, die sich vielleicht von der Kommunalpolitik weniger angesprochen fühlen oder weniger repräsentiert auch?
Also bei der ersten Wahl 2001, da waren wir 7 Bewerber und Bewerberinnen. Da war die Wahlbeteiligung sehr gut. Und bei den ersten beiden Wiederwahlen 2009 und 2017 war die Wahl jeweils zusammen mit der Bundestagswahl. Das heißt, da hatten wir immer eine sehr gute Wahlbeteiligung durch das Zusammenlegen der Wahltermine. Bei der Wahl jetzt 2025 im letzten Jahr, da war ich praktisch solo alleine mit der Wahl gestanden. Und da war es dann schon so, dass da die Wahlbeteiligung deutlich niedriger war wie bei den Wahlen davor, weil es nur die OB-Wahl gab und es gab nur einen Bewerber. Und da sagen sich dann viele Leute, ich brauche ja gar nicht hinzugehen, der wird es ja sowieso können. Und da ist schon so, dass man da das einfach ganz realistisch akzeptieren muss, dass wenn man nur alleine auf dem Stimmzettel steht und die Leute dann tatsächlich keine Alternative sehen und auch gar keine Alternative suchen, dass dann auch viele sagen, okay, ich brauche ja nicht hinzugehen, er wird das ja auch ohne meine Stimme. Es ist trotzdem immer schön, wenn die Leute gehen, aber es ist dann, glaube ich, fast schon zwangsläufig so, dass dann manche sagen, okay, es kommt da jetzt nicht auf mich an, ich bin da jetzt nicht da und deswegen ist auch nicht so wichtig, dass ich fehle. Ich hatte trotzdem da eine Wahlbeteiligung von über 30%. Das war dann in Ordnung. Man wünscht sich deutlich mehr, aber wenn man alleine auf dem Stimmzettel steht, ist einfach realistisch, dass die Trägheit dann einfach sich auswirkt. Und letztendlich ist es dann auch in Ordnung, wie die Leute das dann machen. Man wünscht sich eine hohe Wahlbeteiligung, aber sollte es trotzdem dann akzeptieren, wenn es dann auch ein bisschen weniger ist.
Wenn man das kann, es gibt ja mittlerweile einige Bundesländer auch, da gibt es ein Quorum von mindestens 25% aller Wahlberechtigten. Ergebnis, dann wird erst recht nicht demokratisch durchs Volk gewählt, sondern dann muss im Zweifelsfall hinterher der Gemeinderat bzw. der Landkreis das Ganze wählen. Nun gut, ich will noch mal auf ein anderes Thema eingehen. Kommunalwahlkämpfe werden ja auch immer rauer. Also ich will gar nicht über abgerissene Plakate und so weiter reden, das kennen wir alle seit Jahren, aber wir haben zum Teil strafbare Hetze im Netz, wir haben aggressive Angriffe, Plakatkampagnen, die sehr persönlich werden. Frau Schneider, haben Sie das bei sich in Gießen auch schon erlebt? Und was würden Sie Menschen raten, die jetzt zum ersten Mal kandidieren, wie sie damit umgehen, wenn denn das so etwas kommt?
Ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, weder im Wahlkampf noch im Amt. Ich bin auch sehr froh darüber, dass ich bislang so etwas nicht erleben musste. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass natürlich Landräte auch nicht ganz so nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind wie jetzt der Bürgermeister oder der Oberbürgermeister. Ne, also ich sag mal, in einer kleinen Kommune, der Bürgermeister, der ist schon sehr nah dran und der wird mit allen möglichen konfrontiert. Das ist bei mir eigentlich gar nicht so der Fall. Und insofern habe ich weder in Wahlkämpfen so etwas erleben müssen, noch eben auch im Amt. Und ich sage mal, ich bin auch jemand, der durchaus in Gespräche geht, wo man auch über durchaus streitige Themen auch spricht, habe ich überhaupt kein Problem mit. Mache ich sogar gerne. Ja, im Sinne einfach, um zu erfahren, wo ist der Leidensdruck? Ja, wie wird das von den Menschen auch gesehen? Und insofern bin ich da, glaube ich, gut ansprechbar. Ich habe hier auch offene Türen. Also bei mir kann jeder rein. Also es gibt weder einen Pförtner, noch gibt es einen Sicherheitstrakt, sondern hier geht man in die Kreisverwaltung und hier kommt man auch bei der Landrätin vorbei. Und wenn ich da bin, habe ich auch mal so den einen oder anderen Besuch bis hin zu, ich hatte auch schon mal das Erlebnis, dass jemand da war, kam von unserer Sozialbehörde und sagt, ich habe kein Geld bekommen, aber Frau Landrätin, ich brauche Geld. Ich überlebe sonst den heutigen Tag nicht. Ich habe ihm dann 50 Euro gegeben und ich habe diese 50 Euro tatsächlich zurückbekommen.
Oh.
Das fand ich klasse. Ja, also da war so wirklich, ich habe ihm das Vertrauen geschenkt und er hat es aber auch zurückgegeben. Und das war eigentlich ein ganz schönes Erlebnis. Also kurzum, ich habe da bislang noch nichts erleben müssen. Ich mache aber auch eine Politik, die nicht die Politik der großen Versprechen ist und die man dann eben nicht umsetzen kann. Ich finde, das ist auch etwas, was so ein bisschen Unmut tatsächlich schürt und wo auch Populisten gerne auch reingehen. Ich finde, man muss, wenn man Politik macht und wenn man Ziele definiert, muss man auch versuchen, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht erreicht man nicht alles so, wie man sich das vorgestellt hat, aber dann kann man das auch entsprechend darstellen. Aber es muss spürbar sein, man hat sich auf den Weg begeben, man hat viele Dinge auch entsprechend umgesetzt. Und gibt Erfolge auch. Und das finde ich wichtig. Ich finde, wir müssen weg von der Politik der großen Versprechen, gerade wenn das Geld auch gar nicht mehr da ist, hin zu einer Politik, wo wir auch wirklich dafür gerade stehen können, dass sie sich auch umsetzen lässt. Und ist, glaube ich, gelungen, auch wenn gerade im ersten Wahlkampf schon das große Versprechen des Breitbandausbaus und der flächendeckenden Versorgung im Landkreis Gießen war. Aber das war damals das Thema. Und wir haben es aber geschafft. Wir haben uns da gut auf den Weg begeben. Und wir sind mittlerweile, was den Breitbandausbau betrifft, ziemlich gut aufgestellt. Und das ist das, was wir mehr brauchen. Also einfach eine Politik, eine realistische Politik, und dann hat man auch, glaube ich, gar nicht so viele Anfeindungen, so nach dem Motto, ja, sie haben das versprochen und jenes versprochen und nichts davon ist tatsächlich was geworden. Also kurzum, ja. Ich kann da leider keine Erfahrungen teilen.
Okay, aber Herr Lang ist
zum Glück.
Oder zum Glück, ich wollte sagen, das ist ja leider mittlerweile fast die Ausnahme. Deswegen, aber ich sehe, dass der Herr Lang immer gerade schon so kurz davor ist, Mensch, da muss ich auch was zu sagen. Haben Sie es persönlich, solche Anfeindungen erlebt? Wie gehen Sie damit um?
Also ich selber habe nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, schlechte Erfahrungen können wir da alle machen, je nachdem, auf welche Menschen man so stößt. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man sich so im Alltag sehr menschlich zeigt und menschlich gibt, versucht auch Probleme nicht eskalieren zu lassen, sondern deeskalierend wirkt. Und wenn man sich da dann über viele Jahre hinweg ein gutes Ansehen der Arbeit hat, dann schützt einen das vielleicht auch so ein bisschen. Aber ich beobachte das schon, dass so die Diskussionskultur in unserem Land schon sich auch da sehr verändert hat und auch das Verhalten der Menschen. Und trotzdem glaube ich auch, dass man selber ein bisschen dazu beitragen kann, ob man eskalierend wirkt oder deeskalierend wirkt. Das schützt einen sicher nicht vor allem, aber ich glaube, man braucht dazu ein bisschen eine gute Antenne, wie man sich den Menschen gegenüber zeigt. Und es bleibt einfach auch zu hoffen, dass wir da alle immer auch dann auch von den Menschen dafür auch geachtet werden. Und Dinge, die nicht in Ordnung sind, die reklamieren wir. Ich erlebe das manchmal, dass Beschäftigte hier angegangen werden wegen irgendwelchen Bußgeldern und so weiter. Das bringen wir sofort zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft, wenn da was drinsteckt, was beleidigenden Charakter hat oder sonst auch strafrechtlich relevant ist. Da zögern wir keine Sekunde, da reagieren wir sofort. Weil diese Fälle gibt es. Und da muss man auch dann die Beschäftigten davor schützen. Das ist schon auch ein Thema, nicht nur für die politisch Verantwortlichen, sondern gerade auch so in den Reihen derer, die so für den starken Staat eigentlich auch die wichtige Dinge machen müssen, nämlich im Bereich der Bußgelder und sonstiger unbequemer Dinge. Also deswegen gilt es da immer auch dann zu zeigen, wenn es dann drauf ankommt, reagieren wir auch in der nötigen Konsequenz.
Ja. Auch ein extrem wichtiges Thema, das haben wir auch im Podcast schon besprochen. Nochmal auf das Thema Wahlkampf zurückzukommen, Herr Lang, was ist denn aus Ihrer Erfahrung so ein klassischer Fehler, der oft bei von Kandidierenden gemacht wird im kommunalen Wahlkampf? Was sind so Fehler, die man vielleicht vermeiden kann, wenn man einen Wahlkampf nicht unnötig verlieren möchte?
Also wichtig ist aus meiner Sicht die eigene Biografie. Was hat man gelernt und welche Kompetenzen bringt man mit? Und das ist das eine, was glaube ich wichtig ist, das zu zeigen. Was bringe ich für diese Aufgabe mit? und dann auch zu vermitteln, welche Fähigkeiten habe ich auch in anderen Gebieten, die man dem eigenen Lebenslauf nicht ansieht. Ich bin studierter Jurist und Verwaltungswirt. Und meine Hauptaufgabe war, bei dem ersten Wahlkampf zu zeigen, dass ich eine soziale Seite habe, dass ich etwas übrig habe für Menschen, dass ich Verwaltungsgeschäfte kann. Das haben mir die Menschen aufgrund des Lebenslaufes abgenommen. Und diesen Fehler machen manchmal Bewerber aus meiner Sicht, dass sie sich darauf beschränken, ihre Kompetenz immer wieder zu betonen, die man ihnen schon aufgrund des Lebenslaufs ansieht. So. Wichtig ist, dass man die Kompetenz zeigt in allen Bereichen des Lebens. Und deswegen braucht es immer auch die Vermittlung der sozialen Kompetenzen, wenn ich ein Volljurist bin. Dann braucht es die Fähigkeit zu zeigen, ich habe ein Gefühl für alte Menschen, für Kinder, weil das sieht man dem Lebenslauf, wenn man in der Bürokratie groß geworden ist, nicht so an. Also die Dinge zu zeigen, die man kann, aber auch zu zeigen, dass man die Kompetenzen mitbringt für andere Lebensbereiche, die man aus dem Lebenslauf heraus nicht sieht. Das ist so, glaube ich, eine der ganz grundlegenden Dinge, die man machen sollte. Und sich auf Wahlen gründlich vorbereiten, indem man sich die lokalen Themen gut aneignet, mit den Menschen spricht und sammelt alle Themen erfasst, die für die Zukunft eines Gemeinwesens in den nächsten 10, 20 Jahren richtig sind. Und wenn man das schafft, das gut gebündelt zu transportieren, welche Aufgaben stehen an, dann hat man, glaube ich, eine gute Grundlage geschaffen, um auch erfolgreich da auch kandidieren zu können.
Herr Lang, damit haben Sie quasi meine Abschlussfrage schon ein Stück weit vorweggenommen. Ich wollte nämlich zu guter Letzt noch einmal in die Runde fragen, wenn uns jetzt gerade eine Bürgermeisterkandidatin oder ein Bürgermeisterkandidat zuhört, die jetzt zum ersten Mal kandidieren, was wäre so die goldene Regel oder das Wichtigste, das Sie dieser Person mitgeben wollen würden? Herr Lang, ich würde sagen, Sie haben es schon beantwortet. Frau Schneider, haben Sie da vielleicht noch eine andere Empfehlung?
Nein, ich habe keine andere Empfehlung. Ich glaube, das, was Oberbürgermeister Lang gesagt hat, ne, die eigene Biografie, die auch so ein bisschen die Fähigkeit darstellen sollte, ein solches Amt zu begleiten, ist wichtig. Ne? Also bei mir war es sozusagen die Kommunalpolitik in zweiter Reihe, aber ich habe auch in der Verwaltung gearbeitet. Ne? Ich war Leiterin eines Sozialrathauses in Frankfurt und habe dann natürlich irgendwie alles, was so mit Sozialpolitik zu tun hat und Jugendpolitik entsprechend auch mitgebracht. Ne? Also aus der Verwaltung heraus. Und von Haus aus bin ich Diplompolitologin, also konnte ich schon auch ein Stück weit vermitteln, dass ich die Kompetenzen auch habe zur Führung. Weil im Sozialrathaus habe ich 60 Mitarbeitende geführt. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig, sozusagen die eigene Biografie. Was ich aber auch wichtig finde, ist, es wird wahrscheinlich nicht gehen ohne Inszenierung. Und wenn man sich inszeniert, ist es ganz, ganz wichtig, dass man bei sich bleibt. Also, dass man sich nicht verkleiden lässt. Ne? Ich kenne das auch von Fotomachen. Ne? Also da kommt der Fotograf und dann sagt er, ja, stellen Sie sich mal so hin und am besten haben Sie das und das an. Und ich merke dann schon, oh, jetzt fange ich mich an zu verkleiden. Und in dieser Verkleidung fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Und es ist auch nicht mein Ding, so dazustehen, ne? Also mit verschränkten Armen und so, ich die Geschäftsfrau, die ich eigentlich nicht bin. Ja, so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da selbst drauf achtet, dass nicht andere darüber bestimmen, wie sie einem gerade präsentieren wollen, sondern man kennt sich selbst. Man weiß, wie man wirkt und man weiß auch, wie man wirken will. Und das muss man selbst auch entscheiden. Man muss es wirklich selbst entscheiden, welche Bilder will ich von mir, wie will ich mich anziehen, weil ich will ja nicht mich verkleiden und irgendwann dann im Amt mal auftauchen und dann sagt jeder, also na, sie habe ich ganz anders irgendwie so wahrgenommen auf den Plakaten. Das finde ich schwierig. Ne? Also das wäre so etwas, was ich mit auf den Weg geben würde und was ich auch mit auf den Weg geben würde. Konzentriert euch alle auf euch selbst. nicht auf eure Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber. Das ist eigentlich völlig egal. Ich bin diejenige, die einen Wahlkampf gewinnen möchte. Ich habe meine Themen erarbeitet. Ich sehe das nämlich auch so. Man muss sich das hart erarbeiten. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe viele Stunden damit verbracht, den Landkreis mit seinen Themen kennenzulernen und habe mir dazu wirklich meine Gedanken gemacht und eigentlich mein eigenes Programm geschrieben. Das war kein Parteiprogramm, das war sozusagen mein eigenes Programm. Und das habe ich vertreten. Und es war mir eigentlich völlig wurscht, was Wahlbewerber 1, 2, 3 oder 4 vertreten. Das sind Konkurrenten, aber jeder bietet etwas. Und ich finde, das muss man irgendwie auch sehen und man will es auch selbst nicht. Wählerinnen und Wähler wollen eigentlich nicht hören, was man furchtbar an seinem Mitbewerber findet. Überhaupt nicht. Das mögen die gar nicht. Sondern die wollen hören, was ist gut an meinem Programm. Was biete ich ihnen? Was biete ich ihnen und nicht der Mitbewerber? Und da brauche ich nicht immer dieses aber der Mitbewerber, ne, so. Das habe ich überhaupt nicht gemacht und ich würde jedem raten, es nicht zu tun. Also das ist essentiell.
Ganz wichtig, sehe ich auch so.
Ja.
Das könnte man der Bundes- und Landespolitik auch mal.
Ja.
Ja.
Christian, möchtest du vielleicht noch was anfügen?
Ja, also Frau Schneider sagt, ich verkleide mich nicht. In der Tat, im Supermarkt kennen die Leute mich im T-Shirt und vielleicht mit dem Pullover. Ich ziehe da keinen Anzug dann auf dem Plakat an. Ich bin auch wirklich im T-Shirt und Pullover immer auf den Wahlplakaten gewesen. Und dann, was Frau Schneider auch im Prinzip sagt, ich kandidiere nicht gegen jemanden, sondern für etwas. Ich glaube, das ist einfach der ganz, ganz große Unterschied. Auch insbesondere wieder zur Bundespolitik, die immer schreien. Und die andere Partei ist gerade irgendwie, macht das völlig Falsches. Und ansonsten, wenn ich das erste Mal antrete, ganz wichtig, glaube ich, jetzt anfangen und nicht 3 Monate vorher erst sortieren, wen will ich eigentlich erreichen, was sind meine Themen, was will ich vor Ort verändern. Und ich glaube, dann lieber anfangen mit 2, maximal 3 Themen, weil nur wenn ich das schaffe, dann in diesem Jahr, sag ich mal, bei den Leuten klarzukriegen, ah, das ist das Thema, was ich mit dieser Person am Ende verbinde, dann habe ich tatsächlich auch eine Chance, für dieses Thema am Ende gewählt zu werden.
Da haben wir doch einiges gesammelt für jeden, der zu einer Wahl steht in nächster Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr wertvollen Einblicke in Ihre Wahlkämpfe, Frau Schneider und Herr Lang und natürlich auch dir, Christian.
Sehr gerne.
Genau, das war damit dann auch schon unsere letzte Folge zu diesem Thema.
Ja, und es geht dann aber mit dem nächsten Thema im nächsten Monat auch gleich schon weiter, denn im nächsten Monat da machen wir das Thema Katastrophenschutz aus. Ich glaube, die beiden Gäste von heute könnten auch schon eine ganze Menge dazu erzählen, weil nicht erst seit dem 100-Stunden Stromausfall in Berlin ist das Thema nur wirklich mehr als brisant und beide nicken ganz massiv dabei.
ganz genau. Ich bin auch schon sehr gespannt und wenn Sie das Thema ebenfalls interessiert und Sie bei uns nichts verpassen möchten, dann drücken Sie doch einfach sofort auf Abonnieren und wenn Sie schon dabei sind, lassen Sie uns doch auch eine Bewertung da.
Und wenn Sie Lust haben, wir sind sogar bei YouTube auch zu kriegen. Also egal, wo Sie uns finden, Sie finden uns gut. Wir freuen uns immer über Feedback und damit ist unser Podcast beendet. Herzlichen Dank, bis bald und bleiben Sie hören.